meiner Seite aus einen schönen guten Morgen. Und ich bin sogar froh, dass es regnet. Ich weiß nicht, ihr vielleicht auch, diejenigen, die einen Garten haben, vielleicht mehr als die anderen, die vielleicht heute ins Freibad wollten. Ich weiß es nicht. Gut, wir wollen hören auf den Predigtext. Das ist das erste Kapitel des Buches Jona. Dort heißt es: Und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn des Amittai. Mache dich auf, geh nach Ninive, der großen Stadt, und verkündige gegen sie. Denn ihre Bosheit ist vor mich aufgestiegen. Aber Jona machte sich auf, um nach Tarsis zu fliehen, weg vom Angesicht des Herrn. Und er ging nach Jaffo hinab, fand ein Schiff, das nach Tarsis fuhr, gab den Fahrpreis dafür und stieg hinein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg vom Angesicht des Herrn. Da warf der Herr einen gewaltigen Wind auf das Meer, und es entstand ein großer Sturm auf dem Meer, so dass das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Seeleute und schrien um Hilfe, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um ihre schwierige Lage zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich hingelegt und schlief fest. Da trat der Kapitän an ihn heran und sagte zu ihm: Was ist mit dir, du Schläfer? Steh auf, ruf deinen Gott an. Vielleicht wird der Gott sich auf uns besinnen, sodass wir nicht umkommen. Und sie sagten einer zum anderen: Kommt und lasst uns Lose werfen, damit wir erkennen, um wessen Willen dieses Unglück uns trifft. Und sie warfen Lose, und das Los fiel auf Jona. Da sagten sie zu ihm: Teile uns doch mit, durch wessen Schuld dieses Unglück uns trifft. Was ist dein Beruf und woher kommst du? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Und er sagte zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das trockene Land gemacht hat. Da fürchteten sich die Männer mit großer Furcht und sagten zu ihm: Was hast du da getan? Die Männer hatten nämlich erfahren, dass er vor dem Angesicht des Herrn auf der Flucht war, denn er hatte es ihnen mitgeteilt. Und sie sagten zu ihm: Was sollen wir mit dir tun, damit das Meer uns in Ruhe lässt? Denn das Meer wurde immer stürmischer. Da sagte er zu ihnen: Nehmt mich und werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich habe erkannt, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Und die Männer ruderten mit aller Kraft, um das Schiff ans trockene Land zurückzubringen. Aber sie konnten es nicht, weil das Meer immer stürmischer gegen sie anging. Da riefen sie zum Herrn und sagten: Ach Herr, lass uns doch nicht umkommen um der Seele dieses Mannes willen und bringe nicht unschuldiges Blut über uns. Denn du, Herr, hast getan, wie es dir gefallen hat. Und sie nahmen Jona und warfen ihn ins Meer. Da ließ das Meer ab von seinem Wüten. Und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht, und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Soweit der Text. Ja, vermutlich wird über kein Buch im Alten Testament in theologischen Fachkreisen so erbittert gestritten und gehen die Meinungen so weit auseinander wie über die Jona-Geschichte. Während die einen darin eine Geschichte aus der Mythologie sehen, halten die anderen es für eine kostbare Perle im Kanon der Bibel. Ist das, was hier geschildert wird, Tatsache oder nur eine Allegorie, eine Legende? Oder wie es manche liberalen Theologen meinen, eine Art Lehrstück? Die neuere Forschung hat allerdings festgestellt, dass es sich bei Jona tatsächlich um eine reale Person handelt. Nun, wir wollen hier jetzt nicht uns in Spekulationen ergehen, sondern danach fragen, was hat diese Geschichte uns heute, mir persönlich, zu sagen? Was können wir aus ihr lernen? Aus dem doch recht langen ersten Kapitel kann ich nur ein paar Gedanken aufgreifen. Sie beginnt: und das Wort des Herrn geschah zu Jona, dem Sohn Amittais. So heißt es ganz einfach und schlicht am Anfang. Heute würde vielleicht der Lehrer in der Schule das bemängeln in einem Aufsatz. Eine Geschichte, ein Aufsatz fängt man doch nicht mit "und" an. Aber das hat bestimmt seine tieferen Gründe. Vielleicht ein Hinweis, dass es sich nicht um eine erfundene Geschichte handelt. Danke. Jona bekommt also einen Auftrag von Gott, eben nach Ninive zu gehen. Aber er flieht. Er haut einfach ab, genau in die entgegengesetzte Richtung. Schweigend, ohne ein Wort, ohne ein Gebet, aber auch ohne Protest gegen diesen Auftrag. Der Ninive, Assyrien also, war immerhin ein Feind Israels. Aber von ihm kommt nichts, kein einziges Wort. Eigentlich müsste das Jona-Buch nach den ersten zwei Versen zu Ende sein. Da könnte man doch mit gutem Grund annehmen, jetzt macht Gott den Aktendeckel der Jona-Akte zu und auch das Projekt Ninive ist zu Ende. Das war's. Es ist schon ein Skandal. Gottes Mitarbeiter ist auf der Flucht vor Gott. Tja, wer kann denn schon solch einen Mitarbeiter gebrauchen, der geradezu das Gegenteil von dem macht, was ihm aufgetragen wird? Sicher, Gott hätte auch einen anderen Propheten beauftragen können, aber Achten wir doch mal genau drauf. Genau das tut Gott eben nicht. Doch was mag in Jona vorgegangen sein, von Gott fliehen zu wollen? Das ist doch im Grunde genommen ein Wahnsinn. Denn welchen Ort gibt es überhaupt, wo wir Gott loswerden könnten und er auch nicht zu finden ist? Wo reicht denn sein Arm nicht hin? Und auch in Tarsis ist Gott gegenwärtig. Tarsis, das war der damals am weitesten entfernte, noch bekannte Punkt auf der Landkarte. Wahrscheinlich lag es an der spanischen Küste. Nicht einmal im Scheol, also nach jüdischem Verständnis, dem Aufenthaltsort der Toten, ist vor Gott verborgen. Das lesen wir im 139. Psalm. Also wohin dann überhaupt fliehen? Wie reagiert Gott auf die Flucht von Jona? Zunächst einmal geschieht nichts. Gott lässt Jona sogar seinen eigenen Weg gehen. Aber es ist nicht so, dass Gott sich gar nicht um seinen Knecht kümmert. Ganz im Gegenteil. Gott lässt sogar Ninive einen Augenblick beiseite. Immerhin eine Weltstadt der damaligen Welt. Und das alles tut Gott, um einem einzelnen Mann nachzugehen, um ihn einzuholen und in die Seelsorge zu nehmen. Ja, Gott ist schon unterwegs. Und wenn Jona noch nichts davon bemerkt. Und auch im Inneren des Schiffes kann sich Jona nicht verstecken. Denn Gott beordert einen großen Sturm. Mit anderen Worten, er handelt in der Natur. Er handelt mit Hilfe der Natur. Auch wenn die Seeleute so manchen Sturm erlebt haben, haben sie doch eine Ahnung davon, als ob dieser Sturm etwas mit höheren Mächten zu tun hat. Sie tun zwar zunächst das, was Menschen möglich ist, und stemmen sich mit aller Kraft gegen die tobenden Wellen. Aber ihre Kraft reicht nicht aus, um ans rettende Ufer zu kommen. Nehmen wir das doch mal auch als Bild. Die menschliche Kraft reicht allein nicht aus, um gegen die Stürme des Lebens zu bestehen. Und dann tun sie das, was vielfach sogar selbst heute noch die sogenannten modernen Menschen schon mal tun und heute noch vorkommt, die Menschen beten auf einmal. Not lehrt beten, so heißt ein altes deutsches Sprichwort, und ich möchte ergänzen, manchmal auch fluchen, aber lassen wir es dabei. Ein jeder rief zu seinem Gott. Doch kein Gott kann helfen, nur einer, der es eigentlich genau wissen müsste, der betet nicht, sondern schläft und muss erst geweckt werden. Jona muss sich dann vor allen erklären: Wer bist du? Woher kommst du? So wird er gefragt. Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Jona ist ehrlich genug, zu bekennen, ich bin es, der die Schuld trägt für dieses Unglück. Werft mich ins Meer, dann wird das Meer euch in Ruhe lassen. Nun, nach anfänglichem Zögern, tun das dann die Seeleute und werfen Jona ins Meer. Ja, und die Männer fürchteten den Herrn mit großer Furcht. Und sie brachten dem Herrn Schlachtopfer dar und gelobten ihm Gelübde. Es ist also so ganz nebenbei, ist Jona auch missionarisch tätig. Auch das ist eine andere Geschichte, über die wir vielleicht mal zu anderer Stunde nachdenken können. Es ist so tatsächlich, der Sturm verstummt. Aus Sicht der Seeleute ist Jona verloren. Alles ist nun endgültig aus. Und damit scheint das Vorhaben Gottes, das Projekt Ninive, ebenfalls nun endgültig gescheitert zu sein. Hier kommt ein klares Nein. Was wie ein Ende aussieht, ist in Wahrheit ein Neuanfang. Für die Seeleute war es ganz klar, dieser Mann, der über Bord geworfen wurde, der ist verloren, für immer. Aber Gott fängt jetzt erst so richtig an. Und Jona wird tatsächlich nach Ninive gehen. Und er wird tatsächlich seinen Auftrag erfüllen. Die Menschen in Ninive, immerhin eine Stadt mit 120.000 Einwohnern, wie es später im Jona-Buch heißt, die werden umkehren und Buße tun. 120.000 Einwohner, das war für damalige Verhältnisse eine unvorstellbar hohe Zahl. Aber leider freut sich der Prophet nicht so sehr über die Umkehr der Menschen dort. Auch das ist eine andere Geschichte. Aber wir sehen, und das können wir für uns mitnehmen, Gott hat also sein Vorhaben verwirklicht. Wir sehen, Gott kommt zu seinem Ziel, auch wenn die Umwege noch so groß und nach menschlichem Ermessen unüberwindbar erscheinen. Gott kommt zu seinem Ziel. Es kann ihn nichts aufhalten. Es gibt nichts, was ihn aufhalten kann. Gott kommt zu seinem Ziel mit dieser Welt, mit den Nationen, mit uns, mit mir. Das ist die Botschaft, die wir mitnehmen können. Und wenn man die Bibel einmal durchblättert, dann stellen wir sogar fest, dass Gott oft seltsame und schwierige Charaktere benutzt, so wie dieser Jona. Das war kein einfacher Charakter. Aber Gott erreicht seine Ziele. Es gibt nichts, was ihn aufhalten könnte. Es sind also nicht die Supermänner, die wir so aus den Medien kennen. Im Gegenteil, Gott kann sich leisten, eben nicht die Supermänner, sondern Menschen wie du und ich zu gebrauchen, um ans Ziel zu kommen. Das stimmt mich immer wieder froh, denn dass Gott eben nicht diese Supermänner, die uns jeden Tag in den Medien vielleicht gezeigt werden, gebraucht. Im Gegenteil, er benutzt dich und mich und kommt zu seinem Ziel, trotz unserer manchmal seltsamen Eigenarten. Ja, soll diese Geschichte nicht ein Wort für unseren Glauben, für unseren Lebensweg sein? Die Wege im Leben verlaufen doch nicht immer nur gerade. Und was wie ein Ende aussieht oder sogar wie ein Scheitern aussieht, das ist bei Gott ein Neuanfang. Auch bei Jesus von Nazareth war das genauso. Auch die Gegner von Jesus meinten, wenn wir den beseitigen, dann ist es vorbei, dann ist er gescheitert, dann haben wir Ruhe. Auch das ist weit gefehlt. Was vordergründig wie ein Ende aussah, war für Gott ein Neuanfang, ein Anfang, ja sogar ein Anfang einer neuen Zeit. Gott verwirklicht sein Ziel. Dies ist auch heute noch so, bis auf den heutigen Tag. In der Schriftlesung haben wir ein Wort gehört, das mich immer wieder bewegt. Hiob antwortete dem Herrn und sprach: Ich erkenne, dass du alles vermagst und nichts, was du dir vorgenommen hast, ist dir zu schwer. Amen.